Also, Jesus ist gerade nach seiner Dienstreise in Galiläa zurück nach Hause gekommen. Zurzeit hat er in Kapernaum gelebt und irgendwie kann man das nicht so wirklich rauslesen. War das seine Eigentumswohnung? Hat er zur Miete gelebt oder zur Untermiete? Aber auf jeden Fall steht das, dass er dort gewohnt hat. Und das steht fast in jedem Evangelium, aber bei mir geht es heute um die Geschichte, die im Markus 2 ab Anfang steht. So, da kommt er nach Hause, nach Dienstreise und klingelt an der Tür. Kommen ein paar Menschen rein, die unbedingt von ihm was hören wollen. Da klingelt wieder an der Tür. Kommen noch ein paar Menschen rein. Und es klingelt wieder an der Tür. Und das Haus wird voller und voller. Und langsam kommen noch mehr Menschen und mehr Menschen. Und der Gottesdienstleiter schon sagt, der sagt vorher, hey, die Plätze vorne sind noch frei, kommt bitte nach vorne. Und Menschen kommen rein und was ist denn los jetzt? Heute ist Sonntag, wer renoviert hier etwas? Also das ist echt unglaublich. Man soll doch, ey. Und dann wird plötzlich noch Loch in der Decke gemacht. Und da kommt so ein Bett runter.
Ich nehme sogar ein anderes Mikro.
Warum?
Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist. Man versteht es
draußen. Okay. Auf jeden Fall. Der Daniel sagt, dass man mich nicht versteht, dass der Geräusch schon so stark ist. Ich glaube, genau so ging es Jesus. Also, das Haus war voller und voller und voller und voller und irgendwann wegen diesem Geräusch auf dem Dach könnte man ihn nicht mehr hören. Und dann angefangen haben, die erste Ziegel runterzufallen und dann ein Loch in der Decke und ich weiß nicht, was alle Menschen so gedacht haben dabei, weil wer zahlt dafür? Hat er Versicherung? Was soll das? Und vor allem wirklich, wenn das Eigentum von Jesus war, wäre noch okay, aber wenn er zur Miete gewohnt hat und, also, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, da kommt so ein Bett runter vom Dach. Und interessanterweise in der Bibel steht nicht, dass jemand die beschimpft hat. Die waren damals entweder so alle gutherzig. Da waren vier Menschen, die einen Gelähmten runtergesetzt haben durch den Loch in der Decke. Und also die waren richtig schon kreativ. Also die konnten nicht durchkommen zu Jesus wegen der ganzen vollen Haus. Die haben bestimmt probiert. Und dann haben sie das mit der Decke probiert und das sollte für euch kein Lerneffekt sein, in dem Sinne, wir können so nur mit Jesus umgehen, bitte nicht miteinander, weil das ist, sonst sitzt du zu Hause, dein Handy ist aus, du denkst, okay, ich gehe nicht dran und plötzlich macht jemand Loch in der Decke und sagt, wieso gehst du nicht ans dein Handy? Ich glaube, so wirklich so kreativ und so frech kann man wirklich nur mit Jesus umgehen. Also was uns betrifft, sollen wir schon ein bisschen die Grenzen voneinander so respektieren. So, aber okay. Und dann eigentlich, also viele sagen, dass das vier Freunde von Jesus waren. In der Bibel steht nicht so genau, ob das Freunde waren. Kann sein, dass das so ein Pflegedienst war oder irgendwelche Sanitäter. Aber auf jeden Fall, die haben wirklich, Pflegedienst, so kreativ waren sie. Aber seitdem haben sie sich nicht mehr eingemischt. Das ist für mich sehr interessant, weil ich habe mit Menschen zu tun, auch in der Klinik, die dann ihre Verwandtschaft mitbringen, manchmal ihre Kinder. Und dann manchmal fragst du diesen Mensch, der Hilfe braucht, und die Verwandtschaft antwortet, weil die soll sich rein investieren, dass die, also zu viel Verantwortung übernehmen. In diesem Fall waren sie so kreativ, dass sie zu Jesus denn gebracht haben und seitdem eigentlich hört man von denen nicht wirklich was. So, und was ist denn dann? Dann passiert Heilung des Gelähmten. Und Jesus macht das irgendwie in zwei Teilen. Vielleicht habt ihr das gelesen, dass er das alles ansieht und sagt, deine Schuld, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann fangen die ganzen Leute, die sind sowieso schon alles, was Jesus sagt, 100-mal prüfen. Die sagen, das kann doch nicht sein. Wieso kannst du das alles machen? Du kannst doch nicht die Sünden vergeben. Das ist doch voll Frechheit. Und Jesus sagt dann, was ist denn leichter, einem Menschen zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder steh auf, nimm dein Bett und geh. Aber damit ihr seht, dass ich diese Kraft habe, Menschen Sünden zu vergeben, steh auf, nimm dein Bett und geh. Also diesen Wunder passiert aus zwei Teilen. Sündenvergebung, Jesus sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Und danach sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Also mich hat diese Geschichte bewegt. Ich weiß, dass Jesus auch körperlich ganz viel Wunder tun kann. Ich weiß, dass Gott so stark ist, und ich habe Respekt und richtig Menschen, die da sich aufmachen und in diesen Gemeinden, die da unterwegs sind, in der Heilung. Also ich weiß, dass es gibt. Also ganz praktisch für mich in meinem Leben habe ich das noch nicht erlebt, und das bedeutet nicht, dass das nicht gibt. Nur meine ich, das ist nicht mein Thema heute. Was ich erlebt habe, ich habe mal gehört, dass in Russland ein paar Popsänger so schlimm gesungen haben beim Konzert, dass zwei Menschen, die nicht gehen könnten, aufgestanden haben und gegangen. Ich habe dann mir gedacht, ich möchte nicht unseren Lobpreiser irgendwie verwirren, weil die Kinder immer stehen und gehen nach zwei Liedern zum Gottesdienst, zum Kindergottesdienst. Nicht, dass sie danach denken, die Lobpreiser, oh, unsere Singen hat so einen so eine Kraft, ne, dass die Kinder bewegt. So, nee, okay. Auf jeden Fall. Ich habe mal in der Klinik einen Film gezeigt über Nick Vujicic, nicht über Nick Vujicic, sondern wo Nick Vujicic eine Rolle spielt. Und Nick Vujicic, wenn Sie ihn kennen, der hat keine Beine und keine Arme. Und die Patienten und ich selber, jedes Mal nach diesem Film, wir sind so bewegt. Und die Patienten sagen oft, krass, ich habe alles, eigentlich bin ich gesund, aber ich komme mir nach diesem Film immer vor, als ob ich Probleme habe, als ob ich jemand bin, der im Leben behindert ist, ne, so krass. Und dann letztes Mal in einer Gruppe hatte ich einen Patienten, der die ganze Zeit total verschlossen war, und das hat auch mit der Gruppe etwas gemacht. Die Gruppe hat ihn danach konfrontiert und hat gesagt, hey, so geht's nicht, dass du so hier verschlossen sitzt, macht auch mit uns was. Und er hat dann sich geöffnet und hat gesagt, ich fühle mich gelähmt. Ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung, aber ich habe im Leben so viel verpasst und so viel kaputt gemacht, dass diese Schuld mich so bedrückt. Ich fühle mich gelähmt. Und seitdem irgendwie beschäftige ich mich mit diesem Thema, weil tatsächlich das Wort gelähmt betrifft nicht nur körperliche Gelähmtheit, sondern wenn ich in Wörterbuch nachgucke, bedeutet Lebenskraft, Lebensenergie, einfach Beweglichkeit seelisch und einfach im Leben sich so gelähmt fühlen, bedeutet nicht, sich physisch gelähmt zu fühlen. Obwohl manchmal als Ergebnis schon. So. Und ich habe einfach ein paar Leute gefragt. Ich habe gefragt, hey, sag mir bitte ehrlich, was lähmt euch im Alltag, im Leben? Und ich habe das alles zusammengesetzt, und ich konnte schon jetzt parallel euch Gedanken machen, was lähmt euch denn im Alltag? Was ich gesammelt habe, ist Folgendes. Hauptgrund ist Angst. Angst, krank zu werden, Angst, den Job zu verlieren, Angst, alleine dazustehen, Angst, keine Anerkennung zu bekommen, Angst, das bisschen, was wir glauben, zu besitzen, auch noch zu verlieren. Angst, aus dem Norm zu fallen, nicht mehr akzeptiert zu werden. Oder ich darf nicht selbst sein, sonst geht die Beziehung kaputt. Oder es lähmen mich Momente, in denen der Frust über meine jetzige Situation für den Augenblick zu groß ist. Es lähmt mich manchmal mein eigenes Anspruch, ob gerechtfertigt oder nicht, ist dabei zweitrangig. Wenn ich mal wieder nicht genug auf mich geachtet habe, lähmt mich mein Mangel an Selbstversorge. Stress lähmt mich. Mich lähmen immer wieder die Konflikte, sei es innerlich oder zwischenmenschlich, die mich blockieren, beziehungsweise lähmen oder Energie rauben. Verletzungen lähmen mich. Schuld. Trauer über ungelebtes Leben. Situationen, wo ich versage. Altes Zeug, was in der Wohnung rumsteht, den ich nicht schaffe zu entsorgen. Das sind nur ein paar Leute, ne, die mir zugesagt haben. Vielleicht ist das das beste Deutsch, was ich euch jetzt vorgelesen habe. Danach gibt es wieder mit weniger Grammatik. Ich habe gedacht, wow, also ist es uns gar nicht so unbekannt, ne? Gefühl gelähmt zu werden. Und was ist, wenn ich diese Geschichte genau für meine Lebenssituation, für die Alltagssituationen, wo ich mich gelähmt fühle, einfach annehme? Also hier geht ganz viel um Gefühle, wie wir jetzt mitgekriegt haben, ne? Und bei Menschen gibt es positive Gefühle und negative Gefühle. Und negative Gefühle mögen wir nicht. Also Angst mögen wir nicht, Traurigkeit mögen wir nicht, Ärgern ist auch irgendwie nicht angesagt. Und deswegen oft unterdrücken wir die und denken, oh, da sind böse Gefühle. Und manche Christen sagen sogar, dass das nicht von Gott ist. Aber in Wirklichkeit, das sind ganz wichtige Gefühle, die Gott uns gegeben hat. Er hat uns so geschaffen, das sind wie für mich wie Farben. Es gibt warme Farben und kalte Farben. Und wirklich, um ein schönes Bild zu malen, gehören die Farben dazu. Und jedes Gefühl, negativen Gefühl, was wir denn nehmen, der hat seine Aufgabe. Zum Beispiel ein Angst im normalen Rahmen. Also Angst ist wofür da? Bitte? Uns von Gefahren zu schützen. Dank Angst laufen wir nicht irgendwie vom Auto oder weiß ich nicht, springen nicht aus dem 5. Stock einfach nur so. Gut, dass wir Angst haben und Angst soll uns eigentlich beschützen und sagen, stopp, pass auf, überleg dir, übernimm Verantwortung über dich, ne, so. Traurigkeit. Ich habe so ein Zeichentrickfilm von Disney gesehen, heißt Alles steht Kopf, wo ein kleines Mädchen umzieht mit ihrer Familie und dann die ganzen Gefühle, diesen Film ist da, die Gefühle unterhalten sich. Und da ist die Freude und die Freude ist immer die Hauptführerin und Traurigkeit ist immer so irgendwie gemobbt von allen. Bis diesen Moment passiert, dass um einen Verlust geht und um alle Gefühle plötzlich merken, wow, Traurigkeit ist die trösten kann. Ohne Traurigkeit können wir nicht Verluste überleben und wirklich die Prozesse durchgehen, die zu unserem Leben gehören. Traurigkeit hat ganz wichtigen Aspekt. Ärger. Wozu brauche ich denn Ärger? Der ist ein so ein Warnsignal. Deine Grenze ist überschritten. Deine Grenze ist überschritten. Guck mal, regle die Situation, sonst wirst du aufgefressen oder in deinem Dach wird ein Loch gemacht. So, auf jeden Fall. Und interessanterweise, also das ist nur meine Auslegung. Bitte nicht, ich mache euch keine. Ich glaube sogar ganz viele andere Gefühle sind Mischung immer aus. Es gibt so diese Grundsachen in negativen, ne, so Traurigkeit, Angst, Ärger und alle anderen oft Situationen, dass es nur zusammenspielt, so wie man ein Bild, was mit diesen Farben gemalt ist. Zum Beispiel Schuld. Wenn ich so denke, Schuld, was ist das Schuld? Schuld ist oft ich bin total traurig, ne, dass ich etwas gemacht habe. Ich habe Angst, dass ich das vielleicht nicht wieder zurechtbiegen kann. Und ich ärgere mich über mich selbst. Also die ganzen Situationen, wo wir so stecken, ist oft genau dieses Zusammenspiel aus diesen drei negativen Gefühlen, die in Wirklichkeit nicht negativ sind. Also, ich stelle mir so die vor, in meiner Bibelschule ganz am Anfang gab es so ein Haus, wo die Studenten gewohnt haben und jedes Zimmer in diesem Haus hat einen Namen gehabt. Und so stelle ich mir unsere Inneren vor, wie Gott uns geschaffen hat, dass jedes Gefühl so ein Zimmer hat, dass es ein Mitbewohner, alle so ein WG. Und blöd wird nur dann, wenn irgendein Gefühl sich so ausbreitet, dass er seine schmutzige Tassen im Wohnzimmer rumlässt und denkt, dass er jetzt über alle herrscht. Dann wird's gefährlich. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Moment, also zuerst bitte, wir verurteilen am besten uns nicht, also bitte verurteilt euch nicht wegen schlechten Gefühlen. Wenn etwas ich möchte euch einfach einladen, die Gefühle, auch die negative Gefühle als Kinder zu behandeln manchmal, wenn wir denen keine Aufmerksamkeit schenken, wenn sie dann sagen, hey, ich bin da, du ärgerst dich gerade, ich bin da, ich bin Ärger, ne? Und wir dann einfach sagen, nee, ich habe keine Zeit für dich, ich sperre dich irgendwo ein, ne? So, nicht so, dass ich mit meinen Kindern so umgehe, dann werden sie noch lauter und irgendein Moment, ganzen Tag wird davon geführt von dieser Situation. Indem, dass ich etwas nicht ernst nehme, breitet sich aus. Aber wieso lähmen sie die Gefühle uns, wenn Gefühle doch von Gott geschaffen sind, für unsere Gesundleben, für unser Glück? Wieso passiert es, dass wir gelähmt sind von denen? Und da möchte ich mit euch ein kleines Experiment machen. Stellt euch vor, wenn ich das schon gemacht habe, Entschuldigung, ne? Aber vielleicht auch nicht. Stellt euch vor, ihr kennt mich alle, also das auch stimmt, und dann sieht er mich irgendwo am Rhein, am Ufer gehen, kommt auf mich zu und sagt, hallo Nina. Und ich gucke dich so an, also ich sag jetzt du, nicht total mit komischem, gleisigem Blick und sage, Mist, und geh vorbei. Was fühlst du da? Gibt es eine Idee? Oder muss ich noch mal deutlicher erklären, was da... Das ist Verwirrung. Gibt es noch irgendein Gefühl, was bei jemandem reinkommt? Du fühlst dich abgelehnt? Mhm. Noch Idee? Enttäuschung? Noch jemand? Ärger? Mhm. Noch jemand? Danke. Aber ihr merkt, gleiche Situation. Das gleiche Situation, unterschiedliche Menschen und total unterschiedliche Gefühle. Bei einem ist das Verwirrung, bei dem anderen ist das Ärger, bei dritten ist das Enttäuschung und bei Sandra ist das Mitleid. Sorge, also zu mir Mitleid. Also ich sage, hey, was ist... Und jetzt, was denkt er? Wieso? Gleiche Situation, unterschiedliche Gefühle. Also das bedeutet schon durch diese Übung, nicht die Situation ist dafür zuständig, dass wir irgendwas fühlen. Nee, wir haben unterschiedliche Gefühle. Und da verrate ich euch etwas. Es geht um das, was wir in diesem Moment denken. Deswegen, ich möchte euch nicht so reinnehmen in dein Seminar über kognitive Umstrukturierung, aber es gibt so ein ABC-Modell, mit dem man wirklich merkt, hey, das, was ich fühle, ich bin in ganz vielen Sachen dafür eigentlich ziemlich selber verantwortlich, weil das, was ich fühle, ist nicht Ergebnis von der Situation, sondern von dem, was ich in diesem Moment denke. Und wenn ich mich ärgere, was denke ich dann? Nina ist, die ist echt krass drauf. Also ich habe gedacht, die ist höflich, aber die ist total, was denkt sie nur über sich, ne? Oder wenn ich verwirrt bin, dann denke ich, komisch, ich kann das gar nicht einschätzen. Manchmal ist sie zu mir so und dieses Mal so. Und jemand, der Mitleid hat, denkt, oh, was mit Nina los? Die ist vielleicht krank. Irgendwas ist in ihrem Leben passiert. Ne? Ihr merkt, das, was ich denke, plötzlich ist Ergebnis. Also so, das ist, das betrifft meine Gefühle. Und ich glaube tatsächlich, das ist zutiefst biblisch. Und deswegen steht in der Bibel über verändert eure Denken. Und ich denke, dass das, das, was wir über manche Situationen denken, ist in ganz vielen Sachen etwas, was wir gar nicht filtern. Das ist etwas, was bei uns im Hinterkopf, in unserem Unbewussten abläuft, so dass wir das gar nicht irgendwie hinterfragen. Und das sind die Sachen, die entweder wir gelernt haben, wirklich vom Anfang an, als wir Kinder waren, wurde uns etwas total eingeredet, oder etwas, eine schlimme Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dadurch hat Teufel, und ich nenne es hier Teufel, hat Recht bekommen, uns irgendwas zu sagen, woran wir glauben, weil wir aus diesen schlechten Erfahrungen irgendwas gelernt haben. Und ich nehme ein Beispiel, der ist nicht so christlich, aber ich hoffe, dass ihr das einfach versteht, um was mir geht. Da kommt mal eine Frau zu mir und sagt, ich habe Schluss gemacht mit meinem Freund. Für immer und ewig, der ist totale, ich sag nicht was. So, und ich frage, was ist denn los? Die sagt, hey, ich habe bei ihm mal erstes Mal übernachtet und er hat, als ich aufgewacht habe, der hat Staub gesaugt. So schlimm. Und ich habe Sachen gepackt und gegangen. Also das, was ich jetzt sage, bedeutet nicht, ich mache Werbung für Sex vor der Ehe, sondern ich meine, ich nehme diesen Beispiel, dass ihr versteht, was für unterschiedliche Gründe sein können. Und ich bin überzeugt, dass Gott möchte, dass wir unsere Gründe, warum wir etwas nicht machen oder machen, sind auf jeden Fall nicht solche. Und dann spreche ich ein bisschen mit dieser Frau und sage, hey, was ist das Schlimmste dran, wenn dein Freund Staub saugt, ne? Was ist für euch? Ist das schlimm? Na, super! Endlich mal jemand, der Ordnung hat, ne? So, da freut sich. Klar, und jemand anderen würde sagen, boah, da macht er sich echt Sorgen, wie die Wohnung aussieht. Und vielleicht macht er alles sauber, um Heiratsantrag zu machen. Keine Ahnung, ne? So. Aber für die Frau war das eher, weil sie vom Anfang an als Kind, ihre Mutter hat immer gesagt, wenn ein Mann bekommt von dir, was er will, verliert er zu dir Interesse. Und zweite Sache, was sie gelernt hat, eigentlich so wie du bist, bist du uninteressant, und wenn jemand nur rauskriegt, wie du wirklich bist, verliert er zu dir Interesse, weil du so schlimm bist. Oder? Und dann, sie wacht auf, hört dieses Staubsaugengeräusch, und für sie ist das nur klar, jetzt hat er zu mir Interesse verloren, er findet mich, also der, und das alles bewegt sie dazu, dass sie das fühlt. Sie fühlt sich gelähmt, und für sie ist das höchster Schmerz, und sie beendet ihre Beziehung. Ist das nicht krass? Aber genau so spielt bei uns ständig ab in unserem Alltag. Und oft denken wir sind in den Situationen, die uns, die Situation lähmt uns. Oder, aber in Wirklichkeit ist das etwas, was wir in diesem Moment glauben. Und es gibt ein tolles Buch, was ich, glaube ich, vor vielen Jahren gelesen habe, christliches Lügen, die wir glauben. Teufel tatsächlich bringt irgendeine Lüge aus deiner Vergangenheit, was du gar nicht mehr geprüft hast und glaubst daran, setzt das auf dein Gefühl, was ganz gut ist. Gefühle sind gut, auch die negative Gefühle haben wir jetzt mit euch rausgekriegt, ne? Und dadurch, dass diese Lüge wie ein Virus drauf gepackt ist, fühlen wir uns gelähmt. Und zu jeder Lüge, was da steht, also zu jedem Gelähmtsein von diesen Sachen, die ich vorgelesen habe, man könnte das jede Sache auseinandernehmen und merken, wo das steckt. Wenn wir über Angst reden, ne, so einfach nur Angst, wenn das gar nicht so krass durcheinander gemischt ist, dann oft kommt ganz viele Lügen da rein, die dann diesen Angst so krass macht. Wirklich, entweder wenn du keine Leistung machst oder wenn du nicht genug verdienst als Mann, dein Wert ist futsch, ne? Oder du, also ganz viele unterschiedliche Sachen, die da in diesem Moment auf diesen Angst sich basieren und das alles so machen. Und ich weiß sogar Verletzung, ne? Wenn wir sagen, oh, ich fühle mich von Verletzung gelähmt, dann ich kann mich erinnern, diese Situation, wo ich eine Suppe gemacht habe und Stefan hat das mit Wasser verdünnt. Und ich habe ihm gesagt, Stefan, wieso hast du mit Wasser verdünnt? Und er hat gesagt, das ist doch okay so. Und hat mich so dermaßen verletzt. Und gut, dass ich damals Gott gefragt habe, Gott, geht es das wirklich um diese Situation oder geht es um etwas anderes? Und da habe ich mich erinnert, ja, das geht um was anderes. Mein Tagebuch, was meine Mutter mal gelesen hat und mit Rot alles die Fehler ausgemerzt habe. Und als ich gesagt habe, Mama, was machst du? Die hat gesagt, sonst wirst du nicht Russisch lernen. So, und diese krasse Situation in Vergangenheit hat mir beigebracht, du kannst dich nicht schützen. Jeder darf in dein, also niemand nimmt dich ernst. Und dann diese Lüge packt Teufel an Alltagssituationen. Deswegen unsere Verletzungen in unserem so Alltag jetzt bestehen, glaube ich, nur für 20 oder 30% aus der realen Verletzung. Das andere 70 kommt aus alte Lüge, die Teufel draufpackt. Und ich möchte zur Lösung kommen. Also, Jesus sagt etwas. Jesus sagt, deine Schulden sind dir vergeben. Deine Schuld ist dir vergeben. Und das betrifft nicht nur Schuld. Ich habe letzte Woche was vermasselt und habe aus Versehen eine Mitarbeiterin über sie, also gepetzt. Oh, total schlimm, ich habe mich total so, ich habe wirklich gemerkt, wie krass diese Schuld ist. Und du suchst so nach Gespräch und merkst, solange du wirklich noch unter deinem Schuld stehst, bist du eigentlich nicht wirklich bereit für anderen, um anderen zu begegnen. Schuld lähmt sich so dermaßen und deswegen, was bietet so normale Psychologie? Die bietet dir nur, dass du dir selber vergibst und irgendwie, aber Gott bietet uns, dass er uns vergibt. Und wenn er uns vergibt, ist das etwas ganz anders. Das ist wirklich ein Punkt, wo wir sagen können, hey, ich bin nicht mehr in Vergangenheit, ich bin jetzt. Und in Seelsorge gibt es einen interessanten Moment, wo ich diesen Lügen entdecke, wenn ich so eine Situation nehme und sage, okay, die lähmt mich. Ich gehe damit zu Jesus und ich frage Jesus, Jesus, welche Lüge ist hier? Woran glaube ich hier? Und dann erinnerst du dich vielleicht an etwas, was du wirklich schon lange, lange geglaubt hast und bist überzeugt, dass das im Leben funktioniert. Zum Beispiel, du bist ein Versager oder niemand liebt dich. Oder es gibt so viele unterschiedliche Sachen, woran du glauben könntest und die Lügen sind. Und dann als nächster Schritt vergibst du bewusst den Menschen, durch die diese Lüge in dein Leben gekommen ist. Und nachdem du denen vergibst, bittest du Gott um Vergebung. Und das ist ein krasser Moment, wo man sagt, okay, ich bin doch Opfer. Ne? So. Nein, als Kind warst du vielleicht Opfer. Aber als Erwachsene machst du das, lebst du das. Du musst das nicht mehr leben. Und deswegen bittest du Gott um Vergebung, dass du bewusst oder unbewusst diese Lüge in deinem Leben sprechen lässt und durch diese Lüge die Situationen siehst. Und das ist das Geile, was passiert hier. Jesus sagt, ein erster Teil, einfach nur jemandem zu sagen, werde aktiv, steh auf. Manche machen das. Aber viel cooler ist das, wenn du wirklich erlebst, dass deine Vergangenheit Vergangenheit bleibt und das, dass du für Gott das bringst und sagst, Gott, ja, ich habe erkannt, dass ich war Opfer irgendwann als Kind. Ich musste das lernen. Ich habe das übernommen und jetzt glaube ich in meinem Erwachsenenleben und diesen Glauben macht mich, durch diesen Glauben, durch diese Brille sehe ich immer die Situationen in meinem Alltag und ich bitte dich um Vergebung, dass ich an diese Lüge geglaubt habe. Und da passiert etwas. Wenn ich wirklich das durcherlebe, da passiert eigentlich Wunder. Da entsteht die Kraft, aktiv zu sein. Wenn ich Vergebung erlebe, kann mir Jesus sagen, und jetzt steh auf, nimm dein Bett und geh. Und das ist der nächste Schritt. Ich glaube, diesen aktiven Schritt gehört dazu. Wenn ich erkannt habe, woran ich glaube und dass das Lüge ist, und nächste Situation kommt wieder und triggert mich, das ist mein aktiver Schritt zu sagen, nein, nee, ich glaube an die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Ich gehe anders mit dieser Situation um, als ich immer damit umgegangen bin. Und ich liege nicht auf dem Bett, sondern ich trage Bett. Und manchmal ist das richtig 180 Grad die Wendung, die in meinem aktiven Umgang passiert. Also das glaube ich, das, was ich über diesen Menschen sagen wollte. Das Letzte noch, ich fand es cool, dass die vier Freunde oder vier Sanitäter oder sonst jemand, die vier Leute, die haben dann nicht gleich diesem Menschen gesagt, ach, kann sein, dass er doch noch ein bisschen krank ist. Nun, wer weiß, wie lange dauert diese gesund werden, dass sie ihn nicht gleich unterstützt haben. Ne? Die haben ihn irgendwie gelassen, diese Schritte zu machen, die für ihn wichtig sind. Und das unterscheidet wahre Liebe von Co-Abhängigkeit. Wenn ich in einer Beziehung bin, wo ein Mensch, mit dem ich Beziehung habe, die Schritte machen muss mit Gott und wirklich aktiv werden muss, dann ist irgendwann dran, dass ich sage, nee, ich mache etwas nicht ständig für ihn. Ich trage nicht ihn rum, weil sonst kommt er nicht zu diesem Aktivwerden. So. Ja, und jetzt bete ich. Das ist zu viel. Okay, Gott, ich danke dir, dass deine Wunder sind nicht immer nur so zu sehen, wie das Blinde gesund werden und Lahme gehen, sind nicht nur auf Körper betroffen, sondern in vielen Bereichen viel mehr zu unserem Alltag passen, als wir manchmal denken. Und ich bitte dich, dass wir, ob Angehörige oder Betroffene, lernen da kreativ zu sein und Verantwortung zu übernehmen und auch zu erkennen, was mich lähmt im Alltag. Und nicht einfach das stehen lassen, sondern dass wir hier zu dir kommen können und wirklich diesen Prozess durchgehen können von Vergebung, von neuem Anfang. Und dass wir erkennen, wo wir aktiv sein sollen und dass du uns da echt begleitest und uns Kraft gibst. Ich bitte dich, dass du uns segnest, und ich danke dir auch, dass du für uns so viel Geduld und Gnade hast, auch wenn wir dafür noch nicht bereit sind. Und sagen, hey, nee, eigentlich auf dem Bett ist ganz gut, weich, und die anderen kümmern sich um mich. Dass das auch okay ist. Dann wird man zwar nicht im Himmel kommen, sondern getragen werden. Und ich danke dir, dass das du von uns nicht forderst, sondern dass es etwas ist, wo wir sagen, hey, wenn ich noch mehr von Gott haben möchte in meinem Leben, dann mache ich diese Schritte und du begleitest mich, und ich bitte dich, dass du uns Mut gibst dafür, dass du uns Menschen gibst, die uns dabei begleiten, dass du uns diesen vier Menschen gibst, die uns konfrontieren können und nicht für uns diesen Teil immer übernehmen, uns zu tragen, sondern die schaffen, uns zu dir zu bringen und sagen, jetzt, ja, ich glaube wirklich, dass du schon so weit bist, und ich unterstütze nicht mehr, dass du nach der Heilung weiter liegen bleiben möchtest vielleicht. So, ich weiß nicht. Aber das Größte ist, woran ich dankbar bin, dass das alles nicht die Auswirkung hat auf das, dass wir bei dir sind, dass wir von dir gerettet sind. Das sind nur i-Tüpfelchen, die unser Leben besser machen können. Und entspannter und beweglicher. Ich danke dir dafür. Amen.
Genau. Ich hatte gerade